ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Pregenzer und wir fragen heute, brauchen wir mehr Data Literacy? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir wie immer einen Gast eingeladen und das ist heute Frau Professor Dr. Ilka Wolter vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Herzlich willkommen, Frau Wolter.
Hallo, Herr Pregenzer.
Frau Wolter, Sie arbeiten, wie erwähnt, beim Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und ich bin auf Ihre Arbeit aufmerksam geworden, weil Sie eine Projektleiterin sind von einem großen Projekt, das den Titel trägt Data Literacy, digitale und datenbezogene Kompetenzen in Deutschland. Frau Wolter, ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrem Umfeld auch so beobachten, aber ich habe es gemerkt, als ich in den letzten Tagen immer mal wieder erwähnt habe, dass ich jetzt bald einen Podcast zum Thema Data Literacy aufnehme, war bei fast allen Personen die Reaktion so, ja, also es hört sich super spannend an, aber was ist Data Literacy? Noch nie gehört. Also ich glaube, es macht Sinn, wenn wir gleich am Anfang des Podcasts einmal kurz erklärt bekommen von Ihnen, was genau dieser Begriff Data Literacy eigentlich bedeutet und was er umfasst.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und wie Sie schon erwähnt haben, bekomme auch ich die häufiger gestellt. Also Data Literacy oder Datenkompetenz vielleicht auch im Deutschen wird in der Literatur tatsächlich sehr unterschiedlich definiert und es ist auch nicht ganz so leicht, das abzugrenzen von anderen Konstrukten wie zum Beispiel Digital Literacy. Mhm. Und wir sagen deswegen auch in unserem Projekt eigentlich die Verbindung, also digitale und datenbezogene Kompetenzen, weil genau dieser Überschneidungsbereich bei uns auch eine Rolle spielt, wie auch in vielen anderen Projekten. Mhm. Wir interessieren uns oder wir orientieren uns in unserem Projekt an einem Framework von Schüller und KollegInnen, die sich vor allen Dingen auf den Hochschulbereich fokussiert haben und wir haben das angepasst an sozusagen die Anforderungen der Gesamtbevölkerung und man muss sich das so vorstellen, dass wir Datenkompetenzen an dem sogenannten Data Lifecycle ausrichten, also dem Lebenszyklus von Daten. Das heißt, wir beginnen mit der Thematik Datenentstehung, also wie finde ich Daten, wie entstehen eigentlich Daten, wie generiere ich Fragestellungen und Hypothesen. Auch das Thema Datenschutz und Datensicherheit gehört hier mit rein. Das geht dann über in den Bereich Datenverarbeitung und Auswertung. Also die ganze Frage von Datenaufbereitung und natürlich statistische Auswertung, statistische Modelle, die hier stark mit reinfallen. Der dritte Bereich ist dann der Bereich Datenvisualisierung und Verbalisierung bei uns. Also wie werden Daten und Datenergebnisse, Analysen grafisch dargestellt, in Tabellen dargestellt. Wie werden sie auch in Textform formuliert? Also wie sozusagen formuliere ich auch die Ergebnisse von Datenanalysen? Und der letzte Bereich bei uns ist der Bereich Dateninterpretation und Kommunikation. Und da geht es eben um die Frage von Interpretation von Daten und deren Analysen, aber auch die Frage von Schlussfolgerungen, also welche Schlussfolgerungen ziehe ich eigentlich aus bestimmten Analysen, wie kommuniziere ich die, wie werden die aufbereitet, auch für die Öffentlichkeit, wie werden sie vielleicht in Zeitungen sozusagen aufbereitet oder in sozialen Medien präsentiert.
Und können Sie uns da vielleicht einmal ein, zwei Beispiele geben für Alltagssituationen, wo Data Literacy im Leben von ganz gewöhnlichen Menschen relevant werden könnten? Also beziehungsweise wo das für die Menschen von Vorteil wäre, wenn sie eine gute Datenkompetenz besäßen?
Ja, tatsächlich begegnen uns Daten wahnsinnig oft in unserem Alltag und Data Literacy oder Datenkompetenzen relevant sind bei relativ einfachen Dingen wie zum Beispiel dem Wetterbericht. Also Vorhersagen des Wetterberichts ist etwas, wofür ich eigentlich Datenkompetenz brauche, zu verstehen, wie entstehen eigentlich diese Vorhersagen, was bedeuten sie eigentlich, was heißt das, wenn da eine Vorhersage getroffen wird.
Also wenn es 30% Regenwahrscheinlichkeit gibt, heißt das, es regnet zu 30% oder es regnet in 30% des Gebietes oder was bedeutet das, dass ich das beurteilen kann?
Genau, hier mache ich leider immer einen Fehler. Das ist das ist jetzt interessant, ob ich es jetzt richtig hinkriege. Aber es heißt, in 30% der Tage, die ähnlich sind, hat es geregnet sozusagen. Also.
Ah, okay, gut. Da würde ich jetzt direkt mal behaupten, das wissen die allermeisten Leute nicht. Ich zum Beispiel, dass man das so verstehen muss, ja.
Genau, also das ist ein Beispiel. Also was anderes ist etwas, was wir zum Beispiel aus der Pandemie kennen. Da haben wir viele Statistiken über sozusagen Verläufe der Pandemie gesehen. Das ist ja auch klassisch etwas, was wir unter Datenkompetenz fassen würden. Also hier geht es natürlich sehr stark um Statistik, um statistische Auswertung, aber eben natürlich auch um die Frage, wie werden diese dargestellt, wie interpretiere ich diese Kurven. Das Gleiche gilt für bestimmte Entscheidungen, die ich treffe. Sehr, sehr viele Entscheidungen im privaten, gesundheitlichen Bereich beruhen auf Daten, also lasse ich mich impfen oder nicht? Also viele dieser Entscheidungen beruhen darauf, dass ich mir Statistiken angucke, Impfquoten angucke, Wahrscheinlichkeiten betrachte und das Risiko für mich abschätze. Und natürlich haben wir aber auch ganz viele andere Dinge, die auch nicht nur im digitalen Raum vorkommen. Also wenn ich meine Ausgaben in einem Buch festhalte und gucke, wie viel Geld habe ich am Ende des Monats noch übrig, ist das im Prinzip auch der Umgang mit Daten, die ich selber sammle und aufführe oder genau. Oder ich beobachte die Temperatur und entscheide, wann pflanze ich welche Pflanzen in meinen Garten. Das ist im Prinzip auch eine Art von sozusagen Statistik, die ich selber erhebe. Ich gucke mir den Temperaturverlauf an über die letzten Wochen und entscheide, wann gehen bestimmte Pflanzen in die Erde.
Ich habe gerade bei dem Beispiel mit der Impfung gedacht, ob nicht die meisten Leute, ob das nicht schon der Bereich der, ich glaube, sie hätten es Datenvisualisierung oder Datenvermittlung genannt, ob das nicht schon diesen Bereich betrifft. Also ich jetzt zum Beispiel würde mich eher an so Empfehlungen der ständigen Impfkommission oder sowas empfehlen und gar nicht in die Daten gucken, weil die mich vielleicht einfach überwältigen würden und ich gar nicht das Gefühl hätte, kompetent zu sein, die bewerten zu können, und verlasse mich dann eher darauf, dass mir das vermittelt wird. Wäre es besser für mich oder wäre ich mündiger, souveräner, wenn ich mir die Daten selbst angucken könnte, anstatt mich darauf zu verlassen, dass andere die für mich zugänglich machen oder interpretieren?
Also was wir sagen würden, was Datenkompetenz ist, ist zu wissen, welche Quelle ist vertrauenswürdig. Mhm. Also einschätzen zu können, wo kommt die Information her, wie sind die Daten dort entstanden und kann ich dieser Quelle vertrauen. Und insofern ist es aus meiner Sicht jetzt nicht notwendig, dass ich selber in die quasi Rohdaten zurückgehe und das selber auswerte und nachrechne. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich muss sozusagen einschätzen können, ist das, was mir präsentiert wird, ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Ist das dargestellt in einer Form, die mich nicht beeinflusst? Also es gibt ja auch verschiedene sozusagen Mechanismen, um Grafiken auch zu verzerren, um bestimmte Dinge größer darstellen zu lassen oder kleiner darstellen zu lassen, indem ich irgendwie die Abstände in der Grafik verändere. Und sowas zu erkennen und zu erkennen, steckt da vielleicht auch eine Absicht dahinter? Ist die Quelle, die mir diese Informationen präsentiert, glaubwürdig? Das ist etwas, was wir hierunter fassen würden. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo wir in vielen Studien sehen, wo es Lücken gibt und wo es auch Schwierigkeiten gibt.
Ja, da sehe ich einen sehr großen Anknüpfungspunkt oder eine Überschneidung zur Medienkompetenz, weil das ist gerade im Bereich, also wenn Sie in Clicksafe-Materialien zum Thema Desinformation, Fake News und so weiter schauen, ist das ja einer der Hauptpunkte, ne? Also zu unterscheiden, welcher Absender, welche Absenderin ist vertrauenswürdig und auch bestimmte ganz typische Mechanismen und Strategien zu erkennen. Wir hatten da auch in so einer größeren Kampagne von Google beteiligt, wo es genau darum ging, dass man die, weiß ich nicht, 4, 5 häufigsten Strategien, die wirken, wenn es um Desinformation geht, dass man die einfach schon direkt erkennen kann. Da ging es lustigerweise, weil wir gerade über Impfung gesprochen haben, wurde das so gefasst unter dem Impfen gegen Falschinformationen sozusagen, dass die gar nicht mehr wirken können, weil man sofort erkennt, wenn man sie sieht, dass da eine Absicht dahinter steckt. Also da scheint es ja eine große Überschneidung zu geben. Das meinten Sie ja schon noch am Anfang, das lässt sich gar nicht so trennen. Medienkompetenz, Datenkompetenz, das ist oft
digitale Kompetenz, ne? Wird es auch, also genau, diese Abgrenzung ist wirklich schwierig und vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, das exakt voneinander zu trennen, also zumindest ist das so ein bisschen mein Ansatzpunkt, sondern einfach zu gucken, wo sind vielleicht doch genuin eigene Anteile, also ich glaube, diese ganze Frage von statistischen Auswertungen, Statistik, Wahrscheinlichkeiten, das ist schon etwas, was sehr stark sozusagen in den Bereich Datenkompetenz gehört, aber es gibt eben andere Themen wie Datenschutz, sowas wie sichere Passwörter, das gehört in verschiedene Bereiche rein, ist auch Teil von Medienkompetenz oder digitaler Kompetenz, genau.
Nur als kleine Anmerkung, ich denke, dass aber doch auch Statistik eine Rolle spielt. Also wir hatten es gerade schon mit den Fehlinformationen, wo tatsächlich häufig auch Statistiken, wie Sie bereits erwähnt haben, eine Rolle spielen, die einfach verzerrt dargestellt werden. Wir kennen das ja manchmal auch, was dann durch die Presse geht mit Wahlumfragen, die irgendwie komisch angeordnet sind, so dass es aussieht, als seien Parteien gleich auf oder weit auseinander, obwohl das gar nicht, der Unterschied gar nicht so groß ist. Mhm. Einen anderen Anknüpfungspunkt sehe ich dann noch bei der Medienkompetenz insofern, dass ich feststelle, dass es gerade, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, es gibt viele Diskussionen rund um, tut Medienkonsum Kindern gut oder schadet es ihnen? Sollten wir das verbieten? Sollten wir das nicht verbieten, aber mehr unterstützen und so weiter? Und da gibt es eine Vielzahl an Studien und Daten dazu. Und da muss ich auch, obwohl ich jetzt wirklich kein Datenexperte bin, aber selbst mit meinem geringen Wissen darum, merke ich, dass das bei vielen Studien auch oder bei der Berichterstattung darüber, dass da nicht ganz sauber gearbeitet wird. Ne? Also dass auch da Daten genutzt werden, um halt den Punkt, den man machen will, zu unterstützen. Obwohl teilweise auch ganz konträre Sachen in diesen Studien oder oft sind es gar keine Studien, sondern Befragungen, da drin stehen. Und da denke ich, dass das doch irgendwie gut wäre, wenn wir allgemein breiter in der Gesellschaft diese Datenkompetenz vermitteln würden. Das ist auch, also gerade weil es auch diese Überschneidung gibt, ein wichtiges Aufgabenfeld in der Medienpädagogik ist, das vielleicht noch zu kurz kommt, womit ich gerne zu Ihrem Projekt kommen würde, denn Sie erfassen ja in Ihrem Projekt die Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung repräsentativ und langfristig. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie sind denn Ihre Erkenntnisse dazu? Und weil es hier bei ClickSafe natürlich vor allem um Kinder und Jugendliche geht, natürlich auch die Frage, gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche, wie sind denn deren Kompetenzen aktuell?
Ja, da muss ich leider sagen, dass wir ein bisschen früh dran sind mit unserem Podcast, weil wir im Moment uns tatsächlich in der Phase der Datenauswertung befinden und ich noch gar keine Ergebnisse habe. Die haben wir leider erst zum Anfang des nächsten Jahres. Aber ich habe natürlich in anderen Studien geschaut, wie es ausschaut und es gibt natürlich schon einige Sachen dazu. Man kann insgesamt sagen, dass es durchaus ein Großteil der Bevölkerung in der Lage ist, Daten zu verstehen und zu interpretieren auf eine einfache Weise, also einfache Diagramme zu verstehen, Prozentangaben zu verstehen. Daten werden auch praktisch häufig genutzt, auch viel im Beruf natürlich, in sowas wie Statistiken, die angefertigt werden im Beruf zum Beispiel, oder Personen, die mit Excel arbeiten, arbeiten natürlich auch sehr, sehr viel mit Daten auf unterschiedlichste Weise. Und auch das Thema Datenschutz ist eigentlich relativ bewusst und gut ausgeprägt. Also man weiß eigentlich, dass sozusagen, wie man mit Passwörtern umgeht, und man weiß auch, dass man schwierige Passwörter nutzen soll. Ob man das dann immer macht, ist die andere Frage, aber das Wissen ist eigentlich da. Und das, was eher sozusagen, wo eher die Lücken zu sein scheinen, ist eben dieser Bereich des kritischen Bewertens, also kritisches Bewerten von Quellen. Und das ist auch etwas, was man bei Kindern und Jugendlichen stark findet. Also das zeigen auch so Studien wie zum Beispiel PISA, die sich das mal angeschaut haben, dass das auch bei Jugendlichen noch sozusagen eine Lücke ist. Was auch weniger stark beleuchtet wird und wo man zum einen wenig weiß, aber wo auch davon auszugehen ist, dass noch Lücken ist, ist so bei dieser ganzen Frage von, wie entstehen eigentlich Daten. Da wird nicht so sehr drauf geguckt. Es geht häufig um die Frage von Auswertung und vielleicht auch um die Frage von Darstellung von Analysen, aber weniger um die Frage, wie entstehen eigentlich Daten? Was heißt denn eigentlich repräsentativ? Oder wie muss ich denn eigentlich gucken, welche Personen wurden denn befragt? Oder wie wurden diese Personen befragt? Und diese Thematik findet man tatsächlich sehr viel. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle aufmerksam drauf sein können, auch zu gucken, ne, wie sind die Studienergebnisse entstanden, wie sind die Daten entstanden. Ein Beispiel hierfür ist gerade in Bezug auf Datenkompetenzen und die Ergebnisse, die ich jetzt berichte, werden häufig Selbstberichte genutzt. Also Personen werden gefragt oder machen sozusagen eine Aussage darüber, ich bin gut im oder ich fühle mich sicher im Umgang mit oder ich kann gut. Und Selbstberichte sind natürlich immer durch bestimmte Dinge auch verzerrt. Also meine eigene Erinnerung, die Frage, wie ich mich darstellen möchte, ob ich vielleicht auch das ein bisschen beschönigen möchte oder ob ich sehr selbstkritisch bin und dadurch mich sehr schlecht in allem einschätze. Und wir schauen uns deswegen und auch andere Studien objektive Tests an, um wirklich zu messen, was können die Personen, um das auch zu ergänzen. Die Selbstberichte sind wichtig und wertvoll, weil sie natürlich auch eine Rolle dafür spielen, wie Personen sich bestimmte Dinge dann zutrauen oder wofür sie Interesse haben. Aber wir wollen es natürlich auch in Verbindung setzen mit dem, was Personen tatsächlich können und wie sie auf bestimmte Fragen, sozusagen wirklich Wissensfragen, antworten können.
Ja, da gibt es einen Anknüpfungspunkt, kurze Hörempfehlung. Wir hatten einen Podcast rund um Fake News, wie häufig kommen Fake News vor. Und da lässt sich eben genauso ein Phänomen beobachten, dass Menschen, die befragt werden, viel, viel häufiger angeben, dass ihnen Fake News begegnen, als dass sich das, wenn man ihr Surfverhalten beobachtet und das monitort, als sich das da widerspiegelt. Das ist nämlich sehr, sehr selten. Also das Gefühl, ich treffe auf Fehlinformationen, ist viel höher als die tatsächliche Konfrontation mit Fehlinformationen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie das entsteht. Kann man alles nachhören in unserem Podcast. Wie gesagt, eine kurze Hörempfehlung. Aber das wäre ja genauso ein Fall, ne, wo es gar nicht darum geht, dass die eine Befragung oder die eine Studie irgendwie schlechter ist oder besser ist als die andere, sondern es ist einfach im Design, wie die Daten erhoben werden, ist es einfach unterschiedlich. Und das muss man wissen, um das beurteilen zu können und einordnen zu können.
Genau, ich muss ja auch entscheiden können, mit welcher Fragestellung wurden bestimmte Daten erhoben. Möglicherweise sind nur bestimmte Gruppen befragt worden. Also wenn ich jetzt das Beispiel PISA wieder aufgreife, da geht es halt um 15-jährige Schülerinnen und Schüler. An anderen Stellen geht es vielleicht darum, Hochschulstudierende anzuschauen oder so. Und auch das macht natürlich, spielt eine Rolle dabei, Fragen zu bewerten, welche Daten, welche Aussagekraft haben die, gelten die für die Gesamtbevölkerung oder gelten sie halt nur für diese Gruppe, die hier auch untersucht wurde.
Und jetzt aus Interesse, weil Sie ja, also die Datenerhebung bei Ihnen ist ja schon abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig. Nur die Auswertung noch nicht. Wie macht man das denn bei jetzt jüngeren Kindern? War das richtig, ab Klasse 6 ist das bei Ihnen?
Ab 10-Jährige, genau.
Ab 10-Jährigen. Mhm. Wie kann ich denn bei 10-Jährigen feststellen, was für eine Datenkompetenz die haben?
Das ist tatsächlich ziemlich aufwendig in der Durchführung und auch in der Vorbereitung. Also es ist tatsächlich so, dass wir Kompetenztests entwickeln. Das heißt, wir machen davor sogenannte Entwicklungsstudien, also pilotieren bestimmte Aufgaben, um zu gucken, wie gut können die sozusagen das gesamte Feld abbilden. Das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir unter Datenkompetenzen verstehen. Das sind Multiple-Choice-Aufgaben, aber auch andere Aufgabenformate, wo ich bestimmte Zuordnungen machen muss, wo ich Einschätzungen geben muss, wo ich vielleicht Tabellen ausfüllen muss, Grafiken interpretieren muss. Und wenn dieser Test dann sozusagen fertig ist mit den besten Aufgaben, die wir dazu gefunden haben für die gesamte Altersspanne, die wir uns anschauen, dann ist es so, dass eben verschiedene Interviewerinnen und Interviewer in die Haushalte gehen der Personen, also zu allen Personen, die wir in unserer Studie haben, nach Hause gehen und diese Tests dort computerbasiert durchgeführt werden. Also genau, man muss sich das so vorstellen, dass die Person wirklich selber vor dem PC sitzt und sich durch die Aufgaben durchklickt und die Aufgaben beantwortet. Und es ist aber eine Person sozusagen noch mit anwesend, die vielleicht eine Frage beantworten kann, wenn es zur Durchführung eine Frage gibt. Aber ansonsten geht es eben darum, den Test eigenständig durchzuführen.
Und haben Sie jetzt gerade irgendwie so eine Beispielfrage im Kopf, dass man sich einfach vorstellen kann, was wird da ungefähr bearbeitet?
Also es sind die Beispiele, die wir tatsächlich auch schon genannt haben. Also es geht zum Beispiel darum zu sagen, für welche Gruppe ist eine bestimmte Analyse aussagekräftig, in dem dargestellt wird, wer wurde eigentlich befragt, was wurde eigentlich gemacht. Und dann muss ich halt entscheiden, kann ich sozusagen etwas über eine bestimmte Altersgruppe aussagen oder über einen bestimmten Verein, der befragt wurde, oder eben über die gesamte Bevölkerung. Es geht auch darum, Grafiken zu lesen und zu sagen, welche Aussage aus dieser Grafik ist korrekt. Also das, was Sie auch schon genannt hatten, also zu gucken, wie werden Grafiken dargestellt und heißt das, dass das dann gleich auf ist oder ist dann sozusagen doch das eine mehr als das andere oder ist es doppelt so viel oder nur die Hälfte? Mhm. Also auch diese Relationen zueinander ablesen zu können aus Grafiken, um solche Aufgaben geht es zum Beispiel.
Wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, auch Beispiele gehört, wo Data Literacy im Alltag heutzutage schon eine Rolle spielen kann. Meine Frage wäre jetzt, kommt vielleicht in der Zukunft noch dann noch deutlich mehr auf uns zu. Ich denke jetzt da vor allem an die rasante Entwicklung im Bereich KI. Zum Beispiel ist ja da häufig die Aussage, dass künstliche Intelligenz eben gar keine echte Intelligenz ist, sondern einfach nur riesige Datenmengen, aus denen Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, die dann als Output ausgegeben werden. Also zum Beispiel bei einer Text-KI, die eine Antwort auf meine Anfrage gibt, ist da nicht auch Data Literacy gefragt, um verstehen zu können und einordnen zu können, wie zum Beispiel so eine Textantwort von einem KI-Bot errechnet wird und ausgegeben wird, wie das überhaupt zustande kommt alles?
Ja, da haben Sie total recht. Also es ist ein Beispiel dafür, warum Datenkompetenzen einfach immer wichtig sein werden, auch in der Zukunft wichtig sein werden und an vielen Stellen ja inzwischen auch als Schlüsselkompetenz bezeichnet werden. Mhm. Aus genau diesem Grund, also KI braucht Daten, beruht auf Daten, basiert darauf. Also KI-Systeme sozusagen entscheiden auch auf Basis von Daten oder produzieren teilweise auch neue Daten. Und ich muss natürlich in der Lage sein, zu verstehen, wie werden diese Modelle trainiert, welche Datenbasis steckt dahinter, was ist sozusagen vielleicht auch verzerrt darin oder wie plausibel sind die Vorhersagen. Aber es geht auch um sowas wie, also welche Daten darf ich selber sozusagen einsetzen oder anwenden, wenn ich KI benutze? Also geht hier auch um Datenschutz, um Urheberrecht zum Beispiel. Also was darf ich selber sozusagen in eine KI reingeben an Daten, um meine Fragen zu beantworten? Also sehr, sehr vielfältig. Aber ich glaube, es ist auch nur ein Punkt, weswegen Datenkompetenzen auch zukünftig relevant sein werden. Das andere ist das, was wir auch schon gesagt hatten. Also viele Entscheidungen beruhen einfach auf Daten. Politische, aber auch private Entscheidungen. Und es ist sozusagen eine Frage von Teilhabe auch, von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe aus unserer Sicht. Also ich muss in der Lage sein, auch eben zu erkennen, was ist vielleicht verzerrt, was wird dazu genutzt, um mich zu beeinflussen, aber auch Informationen einschätzen zu können, um mir eine Meinung zu bilden, um vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Wir sehen auch, dass die Arbeitswelt sich verändert. Es gibt Studien, die zeigen, dass viele Unternehmen inzwischen Datenkompetenz auch als zentrale Kompetenz ansehen, die gebraucht wird. Also ich meine irgendwie auch irgendwie im, ich kenne jetzt nicht genau die Statistik, aber es gibt eben viele sozusagen Berufe, die heutzutage schon wenigstens Grundkenntnisse in Datenanalyse oder Datenbewertung brauchen. Also ich muss sozusagen Daten lesen und interpretieren können, um auch sozusagen meinen Beruf zu verfolgen. Und genau, und es ist auch im Privaten so. Also immer, wenn ich mich im digitalen Raum bewege, wenn ich Apps benutze, welche Tools auch immer, in den meisten Fällen werden Daten produziert. Und ich muss irgendwie sozusagen wissen, was passiert mit diesen Daten, welche Daten möchte ich preisgeben, wo werden die eigentlich gespeichert, wo gehen die hin. Also jede Form unserer Kommunikation heutzutage im digitalen Raum produziert auch Daten. Und insofern ist es, glaube ich, eine Kompetenz, die wir auf jeden Fall auch in der Zukunft sehr brauchen werden.
Ja. Das finde ich interessant, dass Sie auch nochmal unterstreichen, die, Sie hatten das gesellschaftliche Teilhabe genannt, weil jetzt so bei oberflächlichen Suchen zum Thema Data Literacy habe ich das Gefühl, dass da doch oft auch eben diese wirtschaftlichen Aspekte, ne? Das wird ist wichtig, dass man als, weiß ich nicht, Volkswirtschaft irgendwie da up to date bleibt, um zukunftsfähig zu sein, und ist auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Da scheint mir, dass das doch sehr im Vordergrund steht, wenn es um Data Literacy geht. Aber wie Sie ja gesagt haben, eigentlich es betrifft so viele Bereiche im Privaten, im politischen, im gesellschaftlichen auch, dass es, glaube ich, wirklich sehr gute Gründe gibt, abseits von der, sich für den zukünftigen Berufsmarkt vorzubereiten, da Data Literacy voranzutreiben oder zu vermitteln. Und das ist ja auch, also jetzt gerade für uns als Medienkompetenzinitiative ist das natürlich interessant zu erfahren. Wie kann ich denn gut Data Literacy vermitteln an Kinder und Jugendliche? Also wir hatten es ja schon auch, in vielen Bereichen gibt es diese Überschneidungen. Also ich würde jetzt mal behaupten, also es gibt von ClickSafe kein Data Literacy Material, Schulmaterial oder so, aber es wird in vielen unserer Unterrichtsmaterialien vorkommen. Ja, also beim Thema Datenschutz zum Beispiel. Wir hatten es schon mit Desinformation zum Beispiel. Und sicherlich noch, also auch wenn es um Social-Media-Nutzung geht, Algorithmen und so weiter, KI-Material, Deepfake-Material. Also überall gibt es da diese Schnittmengen. Aber reicht das aus, dass das so als Schnittmenge mit dabei ist? Oder würde es auch Sinn machen, wenn man wirklich konkret Data Literacy auch unter diesem Begriff vermittelt? Wie sehen Sie das?
Ja, eine ganz finale Antwort darauf gibt es natürlich noch nicht, aber es gibt viele Überlegungen dazu. Und ich glaube, ein Punkt, den ich immer wichtig finde, ist zu betonen, dass man die unterschiedlichen Lernorte und Lernumwelten da auch zusammendenken muss. Ne? Also ich meine, ein großer Teil passiert natürlich in der Schule. Es ist nicht nur der Mathematik- und Informatikunterricht, sondern auch, weiß ich nicht, in Geografie oder Sozialkunde werden irgendwie Bevölkerungsstatistiken angeschaut oder Statistiken hinterfragt, oder in Biologie gucke ich mir irgendwie Umweltentwicklungen, Umweltstatistiken an. All das sind natürlich irgendwie Beispiele dafür, wo auch Datenkompetenzen vermittelt werden, ohne dass es vielleicht explizit so genannt wird. Und das Ganze passiert auch sehr viel natürlich an außerschulischen Lernorten, also viele Workshops, Makerspaces dazu, auch das ganze sozusagen aufbereitete Wissen, was im Netz vorhanden ist, das, was Sie jetzt gerade über ClickSafe zum Beispiel gesagt haben, da gibt es viele Beispiele dafür, und da brauche ich natürlich wieder die Kompetenz zu entscheiden, was ist gut oder was ist sozusagen qualitätsvoll und was ist auch für mich irgendwie passend. Und dann ist natürlich auch der ganze Bereich der Familie, der FreundInnen irgendwie ein relevanter Punkt, wo ich lerne, wo es sicherlich viel darum geht, darüber zu sprechen, sich das gemeinsam anzugucken, wenn ich eine App installiere, zu schauen, was sind hier eigentlich, welche Daten werden hier eigentlich erhoben, welche Privatsphäre-Einstellungen möchte ich eigentlich vornehmen, wie gut ist das eigentlich oder ist es sinnvoll, dass ich überall meinen Standort und meinen Namen teile, also solche Themen auch zu diskutieren und zu anzusprechen, ist sicherlich wichtig. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel da ist. Ich glaube, es ist, wie gesagt, die Herausforderung zu entscheiden, was ist gut und was ist das, was mich jetzt auch im Moment vor allen Dingen sozusagen weiterbringt. Wo brauche ich eigentlich Förderung? Und das ist schwierig einzuschätzen, weil wir natürlich an vielen Stellen vielleicht dann auch interessensgeleitet vorgehen und vor allen Dingen auf die Dinge gucken, die wir schon kennen und uns unsere eigenen Lücken natürlich gar nicht so bewusst sind. Deswegen gibt es auch einige Initiativen, die jetzt wirklich schauen, Angebote so sozusagen bereitzustellen, dass man vorher so einen kleinen Selbsttest macht und guckt, wo weiß ich dann vielleicht irgendwas noch nicht und wo würde ich dann eigentlich gerne mehr dazu wissen. Ist vielleicht auch sozusagen nochmal eine Idee, weil eine Frage, die mich immer umtreibt, ist, wie kommen wir eigentlich an die Zielgruppen heran, die profitieren würden von solchen Angeboten, aber die nicht von selbst nach solchen Angeboten suchen. Weil wir natürlich.
Das ist eine große Frage in der Medienpädagogik auch.
Das kennen Sie und das ist kein neues Thema und es ist wirklich auch immer wieder interessant, dass wir diese Frage seit Jahrzehnten irgendwie im Kopf haben und es gibt auch viele Modelle und auch natürlich viele erfolgreiche Modelle, wie man an bestimmte Zielgruppen herankommt. Aber da rein zu investieren ist natürlich eine große Herausforderung und ein großes Ziel sicherlich auch, wenn wir über die Förderung hier sprechen.
Ich denke, die Chance ist, das ist jetzt vielleicht auch in unserem Gespräch klar geworden, dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt zum alltäglichen Leben, wo man also wirklich sofort sehen kann, wo das für einen selbst relevant werden könnte. Im Gegenteil ist jetzt böse gesagt, aber es ist ja schon ein Klischee, dass man beim Thema Datenschutz sagt, oh, das ist so unsexy, dass jetzt in der Schule irgendwie eine Unterrichtseinheit zum Thema Datenschutz scannen, interessiert niemanden. Das stimmt auch nicht ganz. Man kann auch Datenschutz ansprechend und interessant vermitteln. Aber es ist ein Thema, das eher schwierig ist. Und hier sehe ich dann bei der Data Literacy schon, dass es da ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, die man nutzen kann, wo dann eben auch Kindern und Jugendlichen klar wird oder wo sie einfach Spaß dran haben, sich damit zu beschäftigen.
Ja, ich glaube auch, das ist total wichtig, irgendwie an die Lebenswelt der Kinder und Jugendliche heranzugehen und irgendwie nicht aus so einer Perspektive von oben drauf zu gucken und irgendwie aus unserer Perspektive zu entscheiden, was sind irgendwie die interessanten Themen, sondern einfach das aufzugreifen, wofür sich Kinder und Jugendliche interessieren. Und ich glaube, es gibt da viele Gaming-Statistiken, die man irgendwie heranziehen kann, die natürlich auch irgendwie vielleicht dazu nützlich sein könnten, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder was auch immer.
Ja, das stimmt.
The Songcharts sind im Prinzip auch irgendeine Art von Daten, die aufbereitet werden. Aber letztlich, ich glaube, das ist genau der Punkt, einfach den Lebensalltag aufzugreifen und an die Sachen anzuknüpfen, die einen Anwendungsbezug haben für die Zielgruppen, die wir halt erreichen wollen.
Ja. Vielleicht noch, gerade gedacht, gibt es irgendwelche Tipps, die man geben kann? Jetzt ich weiß nicht, also Sie kennen es sicherlich, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ich lese immer ganz gern die Unstatistik des Monats. Das ist jetzt natürlich ein Angebot, was sich eher an ein erwachsenes Publikum richtet, nicht an Kinder und Jugendliche, aber das vielleicht so für die ZuhörerInnen, die wahrscheinlich auch eher erwachsen sind, als kleiner Tipp werde ich auch verlinken. Da kann man ganz gut ja diese typischen Fehler, über die wir ja auch gesprochen haben, die dann in der Berichterstattung zu bestimmten Themen aufkommen, kann man da ganz gut veranschaulicht finden. Ich weiß nicht, ist das ein gutes Angebot? Ich
will jetzt ja, nicht auf jeden Fall.
Okay, gut.
Genau. Die, wenn ich jetzt in meiner Erinnerung nicht total falsch liege, ist auch die Katharina Schüller da natürlich sehr maßgeblich beteiligt, auf die ich vorhin verwiesen hatte, als wir über unsere Rahmenkonzeption gesprochen haben und mit der wir auch also uns beraten lassen in unserem Projekt. Genau.
Ja, ist wirklich sehr sehr unterhaltsam und vielleicht. Was auch interessant ist, wenn man ein paar davon gelesen hat, merkt man schon die Kompetenz steigen, weil es sind sehr häufig einfach so 5 verschiedene Sachen, die sich immer wiederholen. Also immer die gleichen Fehler, Logikfehler oft, die immer wieder aufkommen. So dass man am Anfang ist man noch total geflasht davon, ach ja, stimmt, ja, das stimmt ja gar nicht so. Und nach einiger Zeit sieht man schon beim Anlesetext, merkt man schon, ah ja, okay, das ist hier, haben sie wieder den Fehler gemacht. Da merkt man schon, man hat einen Kompetenzzugewinn anscheinend gehabt.
Auf jeden Fall. Ja, das ist es ja auch. Also häufig geht es halt auch darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für bestimmte Dinge. Also das Wissen ist sozusagen in den meisten Fällen ja sogar irgendwie da. Wir haben das alle irgendwie mal gehört, wie irgendwie Wahrscheinlichkeiten funktionieren oder wie genau, wie das mit den Prozenten ist, aber das dann aufmerksam darauf zu machen, wo sind so typische Fallen, an die ich laufen kann, das ist dann das, was einem in solchen Situationen hilft.
Zum Abschluss vielleicht noch, wie sind jetzt die weiteren Schritte in Ihrem Projekt? Weil es ist ja auch also wirklich langfristig angelegt, ne? Also wie geht es weiter damit?
Also unser Projekt besteht aus 2 Komponenten. Das eine ist das Monitoring, worüber wir vorhin kurz gesprochen hatten, also wirklich zu gucken, wie sieht es aus mit den Datenkompetenzen zum aktuellen Zeitpunkt in Deutschland. Und das ist etwas, was wir gerne alle 5 Jahre wiederholen würden, um einfach auch zu schauen, wie ist der Trend quasi. Das andere ist etwas, was auch aus unserer Sicht eine Forschungslücke ist, und das ist das längsschnittliche Betrachten von Kompetenzen. Und das machen wir in einer Gruppe von tatsächlich Kindern und Jugendlichen, also das ist die Gruppe von 11- bis 12-Jährigen, die wir das erste Mal hier einbezogen haben, die alle 2 Jahre wiederholt befragt werden, also die gleiche Gruppe. Und dieser Längsschnitt erlaubt uns dann natürlich Möglichkeiten auch zu gucken, wie entwickeln sich diese Kompetenzen und durch welche Faktoren können die vielleicht auch beeinflusst werden. Also was spielt eine Rolle dabei, dass sich Kompetenzen erhöhen oder vielleicht auch stagnieren oder hoffentlich nicht, aber vielleicht auch abfallen. Genau. Und diese längsschnittliche Perspektive befindet sich bei uns gerade in der sogenannten zweiten Welle, also das heißt im zweiten Messzeitpunkt. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch diese Kinder und Jugendlichen, die jetzt 13, 14 ungefähr sind, dann auch weiter noch begleiten können, um wirklich auch ein bisschen über einen längeren Zeitraum Aussagen treffen zu können.
Und die Daten werden dann auf Ihrer Webseite auch zugänglich sein, dass man sich da über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dazu informieren kann und diesen Verlauf auch beobachten kann.
Also die Ergebnisse auf jeden Fall. Also die Ergebnisse werden hoffentlich, also so wie es jetzt aussieht, und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin klappt, in einem Buch veröffentlicht, der auch offen, also Open Access verfügbar ist. Also es wird sozusagen keine Bezahlschranke geben, was uns auch sehr wichtig ist. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir bestimmte Dinge nochmal aufbereiten in kleineren Formen, so dass sie vielleicht auch leichter noch zugänglich sind. Die Daten selber sind auch verfügbar, aber für die Wissenschaftsgemeinschaft, also das ist leider nicht für alle Personen offen, aber für die Wissenschaftsgemeinschaft offen, sodass natürlich alle Personen aus der Wissenschaft auch sich sozusagen mit den Daten beschäftigen können. Und wir hoffen, dass dann natürlich auch sehr, sehr viele weitere Auswertungen erfolgen, die über unsere eigenen hinausgehen und da auch einfach viel Wissen dann generiert werden kann.
Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir ja in 5, 6, 7 Jahren nochmal mit dem Stand, der dann aktuell ist. Ja. Frau Professor Dr. Wolter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute, um uns ein bisschen Einblick zu geben, wie es steht um die Data Literacy in Deutschland und im Besonderen auch bei Kindern und Jugendlichen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch an alle ZuhörerInnen dafür, dass Sie und dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch über dieses Thema zu informieren. Wie immer, wenn hier im Podcast Studien oder Webseiten oder irgendwelche externen Quellen angesprochen wurden, werde ich diese dann im Nachhinein noch in unseren Shownotes verlinken. Eventuell auch passende ClickSafe-Materialien, die wir zu dem Thema anbieten, oder Newsartikel, die wir bei uns auf der Webseite auf clicksafe.de veröffentlicht haben. Also gerne auch da noch einmal reinschauen, ob dort noch das ein oder andere Interessante zu finden ist. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.